Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Schöner Schein. Die Eurogruppe vergrößert den Rettungsschirm, was auf dem Papier besser aussieht als in Wirklichkeit. Kühner Versuch. Der deutsche Finanzminister will das Steuerabkommen mit der Schweiz retten. Ein Fehler, sagt der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann, der offen auf ein Scheitern hofft.
Ich glaube, das Abkommen stellt die Weichen falsch und das ist auch der tiefere Sinn dieses perfiden Abkommens.
Dann Putschisten ohne Gefolgschaft. Die neuen Machthaber in Mali sind ziemlich isoliert. Und schließlich...
Sorry, what does he write? Is he fiction, non-fiction?
Colomai? Colomai, what's his last name?
I don't know of him. I feel bad. I know Isaac Bashevis Singer and Ismail Kader, but I don't know this guy.
Karl May im Wilden Westen, der Heimat von Winnetou und Old Shatterhand, wo ihn niemand kennt. Auch 100 Jahre nach seinem Tod nicht. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzler. Der Rettungsfonds für taumelnde Euroländer soll aufgestockt werden. Dies haben die europäischen Finanzminister bei einem Treffen in Kopenhagen beschlossen. Von einer Brandmauer ist gar die Rede. Sie soll den Euroraum vor einem Flächenbrand schützen, wenn Länder wie Spanien oder Italien weiter in Schieflage geraten. 1 Billion hätten sie jetzt mobilisiert, sagen die Finanzminister. Doch diese Million ist reichlich konstruiert. Urs Gruder.
Keine Pressekonferenz, nur ein Statement der Finanzminister der Eurogruppe. 800 Milliarden Euro mobilisiere die Eurozone als Firewall, steht da, als Brandschutzmauer also, die verhindern soll, dass die Eurokrise weitere Länder erfasst, zum Beispiel Spanien oder Italien. Manche Beobachter forderten mehr, nämlich 1 Billion. Dennoch, sagte der deutsche Finanzminister, man habe die internationalen Erwartungen erfüllt.
Manche haben zwischen Dollar und Euro nicht richtig unterschieden. Ich weise darauf hin, bei einem Wechselkurs von 1,33 sind 750 Milliarden Euro 1 Trillion US-Dollar.
Oder zu Deutsch 1 Billion Dollar. Zur Konstruktion dieser Billion griffen die Finanzminister nicht nur zum Währungsrechner. Sie zählten auch 100 Milliarden an Krediten dazu, die die Euroländer den schuldengeplagten Ländern bereits zur Verfügung gestellt hatten, bevor es den Rettungsschirm gab. Und sie zählten weitere 200 Milliarden Euro dazu, die der Rettungsschirm schon gebraucht hat. Tatsächlich stehen ihm nach dem heutigen Entscheid noch 500 frische Milliarden zur Verfügung. 1,5 Billion also. Das ist eine Minimalvariante, wie sie die deutsche Regierung schon anfangs dieser Woche favorisierte. Für den deutschen Finanzminister wird um die Größe des Schirms ein viel zu großes Aufhebens gemacht.
Die Debatte um den Firewall ist ohne dies völlig irreführend. Die Finanzmärkte wollen wissen, ob Europa in der Lage ist, Strukturen zu schaffen, die dauerhaft die Stabilität dieser Währung und Investitionen in diesen Raum sicherstellen. Da machen wir große Fortschritte.
Die Krise besiegt man aus seiner Sicht nur langfristig und nur vor Ort, also mit Reformen in Griechenland oder Italien zum Beispiel. Eine unnötige Ausweitung des Schirms hält er sogar für gefährlich.
Der Firewall, da können Sie 10 Billionen reinsetzen. Wenn Sie die Probleme nicht lösen, nützt es gar nichts. Und er ist nur dann eine Versuchung, Probleme nicht zu lösen, die gelöst werden müssen.
Einige Finanzminister in Europa sehen das wohl anders. Sie konnten sich aber gegen Schäuble nicht durchsetzen.
Urs Bruderer, wir sprechen gleich mit ihm weiter nach den Nachrichten und die hat Miriam Knecht.
In Spanien müssen die Ministerien dieses Jahr 17 Milliarden Euro einsparen. Die konservative Regierung hat insgesamt Einsparungen von 27 Milliarden beschlossen. Und bei den Einnahmen sind 12 Milliarden mehr geplant, etwa durch höhere Steuern für Großunternehmen, aber auch durch höhere Strompreise. Diese steigen um 7%. Spanien will auf diese Weise die Neuverschuldung auf 5% drücken. Über das Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland wird weiter verhandelt. Die deutsche Regierung will sich weiter dafür einsetzen, dass es zu einem Abschluss kommt. Der Staatssekretär im Finanzministerium schätzt, dass die nachträgliche Besteuerung der betroffenen Deutschen mindestens 10 Milliarden Euro bringen müsste. Das Finanzdepartement in Bern spricht von einer klaren Bereitschaft Berlins. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf wolle das Steuerabkommen nochmals mit dem Bundesrat diskutieren. Die deutschen Bundesländer, die von der SPD regiert werden, hatten gestern mitgeteilt, sie würden das Abkommen ablehnen. Ihrer Ansicht nach ist es ungerecht und es gäbe immer noch zu viele Schlupflöcher für Steuersünder. Der neue Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber will den Ruf der Bundesanwaltschaft verbessern. Nach 3 Monaten im Amt erklärte Lauber vor den Medien, er wolle eine Kontrolle der Verfahren einführen, geleitet von seinen beiden Stellvertretern. Um wirksam gegen die italienische Mafia vorgehen zu können, will Bundesanwalt Lauber zudem eine spezielle Koordinationsstelle schaffen. Und auch für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität soll ein Koordinator eingesetzt werden, ebenso einer für Börsendelikte. Schließlich will Lauber auch die Zusammenarbeit mit den Kantonen verbessern. Eingeschriebene Briefe werden einen Franken teurer. Ab April kosten sie neu 5 Franken. Die zuständige Bundesrätin Leutart hat diese Preiserhöhung der Post genehmigt. Auch Nachnahmesendungen kosten künftig mehr, 18 statt 15 Franken. Zudem müssen Kunden, die sich bei einem Wohnungswechsel die Post nachschicken lassen wollen, ab April mehr bezahlen. In der Schweiz isst jeder Einwohner im Durchschnitt jede Woche mehr als 1 Kilogramm Fleisch. 80% des Fleisches stammen aus Schweizer Produktion. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wurde letztes Jahr mehr Geflügel als Rindfleisch gegessen. Schweinefleisch bleibt aber an der Spitze, wie die Branchenorganisation Proviant mitteilt. Insgesamt blieb der Fleischkonsum pro Kopf gleich groß wie im Vorjahr. Das amerikanische Internetunternehmen Yahoo gibt sein Datenzentrum in Avenches im Kanton Waadt auf, trotz Investitionen in Millionenhöhe. Rund 10 Personen verlieren ihre Stelle. Yahoo hatte 2008 seinen Europasitz in die Schweiz verlagert. In den Palästinensergebieten haben am diesjährigen Tag des Bodens Tausende gegen die israelische Siedlungspolitik demonstriert. Rund um Jerusalem kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischen Soldaten, die ihnen den Eintritt nach Jerusalem verwehrten. Auch im Gazastreifen, in der Altstadt von Jerusalem sowie in Libanon und Jordanien beteiligten sich mehrere tausend Palästinenser und auch Sympathisanten aus dem Ausland an Protestkundgebungen. In Süditalien hat die Polizei rund 60 mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta verhaftet. Die Razzia richtete sich gegen 7 Clans, die auf illegale Weise millionenschwere öffentliche Bauaufträge erhalten hatten. Zwischen Martina und Vinadi im Unterengadin hat ein Erdrutsch einen Autocar und einen Personenwagen verschüttet. Der vordere Teil des Cars wurde komplett eingedrückt. Er war ohne Passagiere unterwegs. Der Fahrer kam ums Leben. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Meldung vom Erdrutsch hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Der Basler Fußballer Benjamin Huckel tritt nach dieser Saison zurück. Der 34-jährige Huckel holte mit dem FCB als Mittelfeldspieler 6 Meistertitel und 4 Cupsiege. Für die Nationalmannschaft bestritt Benjamin Huckel 41 Länderspiele. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.236 Punkten und damit im Plus von 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.199 Punkten. Das ist ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu 1.2037 gehandelt und der Dollar zu 90,32 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig bei 16 Grad im Norden und 24 Grad im Süden. Gegen Abend ziehen im Norden wieder dichtere Wolken auf.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Das Steuerabkommen mit Deutschland. Ein Stück mit vielen Schauplätzen und verwirrenden Dialogen. Der Preis der Gotthardröhre. Das Jahrhundertwerk wird 900 Millionen Franken teurer als geplant. Mindestens. Der Putsch in Mali. Die Rebellen haben die Rechnung ohne das Ausland gemacht. Dann die ersten 100 Tage des neuen Bundesanwalts und schließlich Träumer, Zuchthäusler und begnadeter Geschichtenerzähler. Karl May zum 100. Todestag. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Zuerst aber zur EU. Der permanente Rettungsschirm für angeschlagene EU-Länder wird also größer und heißt immer häufiger Brandmauer. 800 Milliarden Euro stellt Brüssel bereit, um für Notfälle gerüstet zu sein. Darauf haben sich die Finanzminister der Eurogruppe in Kopenhagen geeinigt. Urs Bruderer, unser EU-Korrespondent, ist vor Ort. Alexander Gschwind, der US-Experte für Spanien, ist bei mir im Studio. Schauen wir uns doch den Beschluss von Kopenhagen etwas genauer an. 800 Milliarden Euro oder eine Billion Dollar. Die Frage ist doch, Urs Bruderer, reicht das wirklich aus, wenn ein wichtiges Land wie Italien oder gar Spanien ins Trudeln gerät?
Ich glaube, es reicht nicht. Denn wie eingangs der Sendung gesagt, von diesen 800 Milliarden Euro sind ja 300 schon verbraucht für die laufenden Programme für Griechenland, Portugal und Irland. Es bleiben also 500 Milliarden Euro und die reichen wohl für die mancherorts notwendigen Fortsetzungen der schon laufenden Kreditprogramme und sie reichen wohl auch für die Rekapitalisierung mancher Banken. Programme für große Länder aber wie Italien oder Spanien würden die derzeitigen Möglichkeiten wohl sprengen.
Entscheidend ist, was die einzelnen Länder tun, welche Reformen, welche Sparprogramme sie durchziehen, sagt der deutsche Finanzminister Schäuble. Hat er recht?
Mittel- bis langfristig hat er wohl recht. Die Frage ist, ob er die kurzfristigen Bedrohungen ernst genug nimmt. Im Grunde prallen in dieser Frage da schon ganz lange zwei Logiken aufeinander. Die deutsche Logik, die sagt, Hilfsprogramme sind eigentlich gefährlich. Wir müssen sie so klein halten wie möglich, weil Hilfe den Spar- und Reformwillen in den schuldengeplagten Ländern erschlaffen lässt. Die Gegenlogik sagt, die Hilfskapazität, die muss so groß sein wie nur möglich, weil je größer, desto weniger werden wir sie brauchen. Das ist eine Logik der Abschreckung. Indem man klotzt, hält man die Finanzmärkte davon ab, zum Beispiel gegen Spanien zu spekulieren. Diese Abschreckungslogik hat sich bis heute allerdings nicht durchsetzen können und auch heute hat sie sich nicht durchgesetzt, auch wenn man mit manchen Tricks nun so tut, als ob man heute eine Billion auf den Tisch gelegt hätte.
Alexander Gschwind, gerade heute hat ja der spanische Premierminister Rajoy seinen definitiven Haushalt vorgestellt. Er will noch mehr sparen, zudem mehr einnehmen. Wo und wie soll das gehen?
Auf der Ausgabenseite versucht er sich in einer Art Opfersymmetrie, indem er sämtliche Ministerien dazu verknurrt hat, 17% ihres letztjährigen Haushaltes einzusparen. Und auf der Eingabenseite hofft er, 12 Milliarden Euro mindestens reinzubekommen, indem er verschiedene Taxen und Steuern erhöht, von der Einkommenssteuer und der Unternehmenssteuer über die Tabaksteuer bis zu Gerichtsgebühren, Gaspreisen und Strompreisen ist so ziemlich alles vorhanden, ein breiter Strauß. Insgesamt käme man damit auf eine Rechnungsverbesserung von nahezu 40 Milliarden Euro. Und das sollte nach Schätzung der Regierung reichen, um die Vorgaben aus Brüssel zu erfüllen.
Spanien hat riesige Schulden, eine Arbeitslosigkeit von rund 23%, steckt mitten in der Rezession. Hat es da wirklich die Kraft, um aus der Krise zu kommen, aus eben eigener Kraft?
Das wurde heute noch einmal sehr entschieden beteuert, sowohl vom Wirtschaftsminister in Kopenhagen wie auch von seinen Kollegen in Madrid. Man will um jeden Preis dieses Gespenst des Rettungsschirms verscheuchen und kurzfristig scheint man den Atem durchaus zu haben. Die einzige Unwägbarkeit allen Spekulationen außerhalb zum Trotz besteht im sehr angeschlagenen Bankensektor, den ganzen Klotz der Hypothek Krise immer noch vor sich herschiebt und da hat der spanische Staat Bürgschaften von 80 Milliarden Euro eingegangen und sollten diese alle fällig werden, dann könnte es eng werden. Aber im Moment, was die laufende Rechnung angeht, scheint man einigermaßen zuversichtlich. Allerdings muss man auch sehen, dass dieses Budget so viele Unwägbarkeiten immer noch enthält, fast wie diese Rechenspiele in Kopenhagen heute um den Rettungsschirm als solchen.
Spanien bekommt eine neue Rosskur. Ist dieser Weg des Sparens und der Zusatzeinnahmen denn der richtige aus Brüsseler Sicht oder könnte man von dort her eben auch mehr Hilfe jetzt schon bieten?
Grundsätzlich ist das der richtige Weg aus Brüsseler Sicht. Ja, man hätte sogar ein wenig eine schärfere Rosskur sich gewünscht für Spanien. Aber es ist klar, die Antwort Europas auf die Krise lautet nach wie vor, wir müssen im Hier und Jetzt sparen, hart sparen und reformieren und darauf warten, dass sich dann das eines Tages auszahlt in Form von Wachstum. Und das ist nach wie vor das Rezept, das man verfolgt, auch wenn es bis jetzt keine klaren Hinweise dafür gibt, dass das funktionieren könnte und auch wenn es viele Leute, Experten gibt, die vermuten, dass das nicht gehen kann. Sicher ist, dass in Europa derzeit ein sehr großes ökonomisches und soziales Experiment im Gange ist.
Eben ein sehr großes soziales Experiment, sagen Sie, Stichwort Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit ist ja enorm in Spanien. Kann da Brüssel einfach zuschauen?
Derzeit tut es das und man hat so Ideen, was sich da bewegen könnte. Der deutsche Finanzminister Schäuble zum Beispiel hat gestern an einem Podium erzählt, wenn er sehe die Zahlen, Jugendliche arbeitslos in Spanien, diese hohen Zahlen. Und wenn er gleichzeitig sehe, dass man in Deutschland junge Arbeitskräfte sucht und dass Deutschland immer älter werde, dann habe er das Gefühl, dass es da eine Lösung gäbe und er lade die jungen Spanier ein, in Deutschland eine Arbeit zu suchen. Das sind natürlich gewaltige Bewegungen, auch soziale Bewegungen, die er da in Kauf nehmen möchte, offenbar, um Europa aus der Krise zu bringen.
Und Alexander Gschwind, wie wird eine solche Einladung in Spanien aufgenommen?
Die wird sehr wohl aufgenommen. Spanien bringt im Moment seine bestqualifizierte Generation aller Zeiten auf den Arbeitsmarkt. Und man spricht jetzt schon von 50.000 bis 60.000 jungen, hochqualifizierten Spaniern, die jährlich auswandern. Es gibt diese neue qualifizierte Emigration im Gegensatz zu der Generation der Großeltern, die als Bauarbeiter noch und Landwirtschaftsknechte wandern jetzt die Techniker aus nach Deutschland oder in die USA oder Pharmazeuten und Mediziner nach Großbritannien in wachsender Zahl und stopfen da offensichtlich Lücken, die in jenen Wirtschaften objektiv bestehen.
Vielen Dank für diese Informationen und Auskünfte, Urs Bruder in Kopenhagen und Alexander Gschwind bei mir im Studio. Es ist ein wahrer Nervenkrieg um das Steuerabkommen mit Deutschland. Das Abkommen sei auf gutem Weg, sagte gestern Mittag der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Eine Einigung ist nicht möglich, sagen die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten einschließlich Beck dann 10 Stunden später. Man werde diesen Vertrag ablehnen. Damit schien ein Abkommen innert nützlicher Frist in weite Ferne gerückt. Wir ziehen das trotzdem durch, sagte das deutsche Finanzministerium dann heute Mittag. Ziemlich überraschend. Worauf läuft das alles hinaus? Aus Berlin, Kasper Selk.
Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat nicht lange gefackelt. Er bedauere die ablehnende Haltung der SPD-Bundesländer, sagte er heute Nachmittag in Kopenhagen diplomatisch, aber er hat nicht lange bedauert. Schäuble kündigte gleich an, dass er sich nicht von seinem Weg abbringen lassen werde. Und er begründete das auch.
Ich finde, die Schweiz hat in einem großen Maße, genau wie die Bundesregierung sich bemüht, ein schwieriges Problem in einer Weise zu lösen, die dem gegenseitigen Respekt und dem gegenseitigen Interessen voll Rechnung trägt. Und deswegen werde ich jetzt der Bundesregierung vorschlagen, dass wir einen Gesetzentwurf im Bundestag einbringen, um das Abkommen, das wir mit der Schweiz unterzeichnet haben, in den gesetzgeberischen Prozess der Ratifizierung zu überführen.
Schäuble sucht den Kampf. Das Abkommen, wie es vergangenen September schon unterschrieben worden war, wird jetzt ergänzt durch die Veränderungen, auf welche man sich in den letzten Tagen geeinigt hat, und dann wird auf dieser neuen Basis parlamentarisch gestritten. In beiden Ländern. Dass die SPD-regierten deutschen Bundesländer, auf deren Zustimmung er in der Länderkammer dem Bundesrat angewiesen ist, dass die sich verweigern, schreckt Schäuble offenbar nicht. Bis der Bundesrat überhaupt zu Wort komme, werde sich noch einiges ändern, deutet er an. Schließlich sei zuerst der Bundestag dran, in welchem die Regierung eine Mehrheit hat. Der werde den Vertrag debattieren und annehmen. Und erst ganz am Schluss sei der Bundesrat an der Reihe.
Bis dahin werden wir eine öffentliche Debatte haben, wo man die Vorteile dieses Abkommens intensiv diskutieren kann. Auf die Debatte öffentlich freue ich mich.
Schäuble geht auf volles Risiko. Der Grund ist einfach. Jetzt noch weiter zu verhandeln, bis endlich alle einer Meinung sind, würde noch lange dauern. Das Ziel, das Abkommen bis nächsten Januar in Kraft zu setzen, würde mit Sicherheit verfehlt. Deswegen sagt Schäuble jetzt alles oder nichts. Seine Strategie dürfte sich auf zwei Annahmen stützen. Zum einen haben die intensiven Verhandlungen der letzten Tage gezeigt, dass es 2 bis 3 SPD-Länder gibt, die darüber nachgedacht haben, sich diesem Steuerabkommen doch noch anzuschließen. Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und vermutlich auch Baden-Württemberg. Schäuble sieht da Wackelkandidaten. Und zweitens weiß Schäuble, weiß jeder, dass nicht nur der Bund, sondern auch die Länder auf Milliarden an Steuern verzichten, wenn sie dieses Abkommen mit der Schweiz sausen lassen. Angesichts der prekären Finanzlage von Ländern und Kommunen hier eine ganz heikle Perspektive für die Neinsager. Ich fragte deswegen den SPD-Finanzminister von Baden-Württemberg, Nils Schmid, gestern nach der Ablehnung des Vertrages, ob ihm diese Weigerung nicht viel zu teuer zu stehen komme.
Steuergerechtigkeit ist aber auch ein hohes Gut in unserer Diskussion in Deutschland.
Es gehe um das Prinzip, sagt Schmid. Deswegen wollten sich die SPD-Länder, die sogenannten A-Länder, auch nicht auseinanderdividieren lassen, wie Schäuble das jetzt erhofft.
Also bisher waren die A-Länder einer Meinung. Ich gehe davon aus, es wird auch so bleiben.
Wenn Schmid damit recht behält, würde Wolfgang Schäubles Rechnung nicht aufgehen. Die Frage ist, wie das nächsten Herbst aussieht, wenn die Stimmen im Bundesrat ausgezählt werden.
Kasper Selk in Berlin. Und trotz des Nervenkriegs ist auch der Bundesrat in Bern zuversichtlich, dass sich das Steuerabkommen schließlich doch noch retten lässt. Mario Thur, der Sprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen.
Beide Regierungen sind gewillt, das auf 1.1.13 in Kraft zu setzen. Und natürlich kann man keine Garantie abgeben, ob die Parlamente dem zustimmen werden. Aber die Tatsache, dass Deutschland jetzt bereit ist zu unterschreiben, zeigt doch, dass sie es einigermaßen realistisch einschätzen, dass dann, wenn dann die Vorlage vor das deutsche Parlament kommt in den nächsten Monaten, dass dann eine Mehrheit möglich ist.
Die Hoffnung auf Regierungsebene ist also noch nicht gestorben. Und trotzdem, ein Risiko bleibt. Einer, der fest auf ein Scheitern des Steuerabkommens baut, sich sogar offen darüber freuen würde, ist der deutsche Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann. Ja genau, das ist jener Mann, der einst an der Hochschule St. Gallen lehrte und der dann stolperte, weil er der Schweizer Elite ein fehlendes Unrechtbewusstsein in Sachen Steuerhinterziehung unterstellte. Jetzt ist Ulrich Thielemann Direktor des Thinktanks MEM Denkfabrik für Wirtschaftsethik in Berlin. Ich habe ihn gefragt, was er denn so gut findet am allfälligen Scheitern.
Ich glaube, das Abkommen stellt die Weichen falsch und das ist auch der tiefere Sinn dieses perfiden Abkommens. Nämlich, es stellt die Weichen falsch mit Blick hin auf eine sogenannte Abgeltungssteuer und weg vom Welteinkommensprinzip und weg vom automatischen Informationsaustausch, der genau nichts anderes soll, als dieses Welteinkommensprinzip der Besteuerung sicherzustellen.
Also Sie sehen das ganz große Bild.
Ja, natürlich, man muss ja auch das große Bild sehen, weil genau die Absicht dieser Abkommen, sind ja mehrere mit Großbritannien, Liechtenstein versucht das auch, es geht um Folgendes. Es geht darum, dass die Leute in den Ländern, wo sie wohnen, die nennt man dann Steuerinländer, dass die dort so besteuert werden wie jeder andere auch. Und das kann nur, weil wir natürlich freien Kapitalverkehr haben, weil man sein Geld auch gerne in der Schweiz anlegen kann und soll man ja auch, das kann man nur sicherstellen, wenn zwischen den autorisierten Steuerbehörden ein Informationsaustausch besteht.
Eben, Sie verlangen den automatischen Informationsaustausch und damit die Abschaffung des Schweizer Bankgeheimnisses. Sie haben einige Jahre in der Schweiz gelebt. Sie verstehen ja sicher, dass sich die souveräne Schweiz dagegen wehrt.
Ja, aber ich fordere auch gar nicht die Abschaffung des Schweizer Bankgeheimnisses, wenn die Schweizer Bürger meinen, dass Kapitaleinkommen irgendwie nicht gleichmäßig zu besteuern sind, dann kann die Schweiz gerne ein Bankgeheimnis einführen und dann kann man das gerne machen, aber hier geht es um was anderes, hier geht es um das Bankgeheimnis zum Ausland und dafür gibt es überhaupt keine Begründung, das ist auch kein Eingriff in die Steuerautonomie der Schweiz, sondern genau umgekehrt greift die Schweiz, indem sie eben die Informationen nicht gibt, in ausländisches Steuerrecht ein, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass Deutschland eine Abgeltungssteuer eingeführt hat, das ist eine Privilegierung von Kapitaleinkommen und das Bundesverfassungsgericht hat das nur darum nicht als diskriminierend oder privilegierend eingestuft, weil eben da Vollzugsdefizite und vor allem zur Schweiz bestehen.
Die Schweiz und Deutschland haben ganz andere Steuersysteme. Da muss es doch möglich sein, sich über eine Abgeltungssteuer quasi näher zu kommen. Eine Lösung, die letztlich beiden Seiten etwas bringt.
Es sollte nicht maßgeblich sein, was beiden Seiten etwas bringt, sondern es sollte maßgeblich sein, was gerecht und zu rechtfertigen ist. Und wie gesagt, die Bürger der Schweiz dürfen ein Steuerrecht einführen, wie sie wollen, vollständig frei. Aber hier geht es nicht um Personen, die dem Schweizer Steuerrecht legitimerweise unterstehen, sondern um Personen, die haben doch gar nichts mit der Schweiz zu tun. Die kommen doch einfach dahin oder die schaffen es irgendwie, Geld dort einfach zu deklarieren, bleiben aber in Deutschland, in Frankreich, Italien, wo auch immer wohnen und zahlen aber hier nicht mehr die Steuern und trotzdem nehmen sie hier die öffentlich finanzierte Infrastruktur in Anspruch. Das ist Rosinenpickerei, das ist Freeriding, nennt man das.
Stichwort Steuergerechtigkeit. Sie kritisieren die Schweiz sehr hart, aber die gibt es ja selbst innerhalb der EU nicht. Denken Sie nur an die britischen Kanalinseln, an Luxemburg oder an Österreich.
Selbstverständlich. Und da sind wir genau dabei, warum das von so großer Bedeutung ist. Es geht sogar noch nicht mal um die paar Milliarden an Altkapital, die da liegen, sondern es geht um einen Regimewechsel hin zur Wohnsitzbesteuerung. Jeder wird dort, wo er wohnt, besteuert, so wie jeder andere auch. Und da gibt es keine Schlupflöcher mehr. Es geht darum, dass in dem Zinsabkommen in der EU hat man sich auf den automatischen Informationsaustausch geeinigt, aber Österreich und Luxemburg sagen, wir machen das nur dann, wenn die Schweiz das auch tut. So, und jetzt möchte die Schweiz, obwohl sie natürlich unter Druck steht, das noch retten.
Jetzt gibt es natürlich so und so viele Schweizerinnen und Schweizer, die sagen, ja, schaut zuerst mal selbst in der EU, dass ihr das hinkriegt und dann ziehen wir auch mit. Also, dass man das von der anderen Seite anschaut.
Ja, aber wenn das doch ernst gemeint würde, dann würde man doch niemals so ein Abkommen schreiben. Dann würde man sagen, wir sind bereit, zum automatischen Informationsaustausch überzugehen, genau wissend, dass genau das dann flächendeckend zumindest in der EU passieren wird. Genau das wird dann passieren. Und da sollte man drauf drängen. Der moralisch stolzere Weg wäre gewesen, und dazu ist es noch nicht zu spät, wäre gewesen zu sagen, diese Praxis ist falsch. Wir möchten daran mitwirken, dass die Leute da besteuert werden, wo sie auch wohnen. So einfach ist es nämlich letztlich. Und dann haben wir auch keine Steuerflucht mehr.
Die Schweiz setzt neu auf die Weißgeldstrategie. Wenn wir jetzt diese Abgeltungssteuer nehmen, die betrifft ja sehr stark auch die Altgelder. Bedeutet letztlich, man macht rückwirkend reinen Tisch. Das müsste Sie doch als Ethiker zumindest ja, milde Stimmen.
Man macht ja gerade eben nicht reinen Tisch, sondern man wäscht Schwarzgeld weiß. Das bedeutet der Begriff Weißgeldstrategie. Man wäscht es weiß und hält es weit unterhalb der Besteuerung, die eigentlich angemessen gewesen wäre und der man rechtlich unterstanden hat. Und das ist ja auch einer der weiteren gewichtigen Gründe, diesem Abkommen nicht zuzustimmen. Da werden also diejenigen, die besonders clever waren und sich dann von der Schweiz, von der Schweizer Bank und so weiter haben einladen lassen, ihr Geld am Fiskus vorbeizuführen, die werden jetzt auch noch dafür belohnt. Kann man denn dem eigentlich zustimmen? Könnte auch Schweizer Bürger zustimmen? Ich glaube, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, würde ich sagen, das ist eigentlich nicht haltbar.
Das waren Einschätzungen von Ulrich Thielemann. Er ist Direktor des Thinktanks MEM, Denkfabrik für Wirtschaftsethik in Berlin. Der letzte Bundesanwalt der Schweiz, Erwin Beyeler, wurde vom Parlament im vergangenen Sommer nicht wiedergewählt. Ihn ersetzte Michael Lauber. Seit 3 Monaten ist er nun im Amt. Der 46-Jährige machte sich einen Namen als Mafiajäger und Kämpfer gegen die Geldwäscherei. Er will der angeschlagenen Bundesanwaltschaft wieder Respekt verschaffen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Bundesanwaltschaft erlitt in vergangenen Prozessen einige Misserfolge. Groß angekündigte Fälle wie die Causa Hohlenweger oder der Hells Angels-Fall fielen ganz oder teilweise in sich zusammen. Der politische Rückhalt der letzten Bundesanwälte zerbröckelte. Etwas liegt im Argen bei der Bundesanwaltschaft. Auch der neue Chef Michael Lauber weiß es. Der neue Bundesanwalt spricht diplomatisch von Optimierungsbedarf.
Optimierungsbedarf bei der Führung der Verfahren als solche. Wenn es komplexe Verfahren sind, müssen Sie die mehr coachen und mehr im Controlling machen. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Das ist einer der Lehren, die auch intern mir an mich herangetragen wurde.
Anders als früher sollen komplexe Fälle von oben gesteuert werden, damit damit sie vor Gericht letztlich auch erfolgreich vertreten werden können. Diese Maßnahme soll reichen, eine grundlegende Reform der Bundesanwaltschaft plant Lauber nicht. Auch nicht bei der Gefahrenanalyse. Wie schon seine Vorgänger sieht Lauber die organisierte Kriminalität als prioritäre Gefahr für die Schweiz. Vor allem die italienische Ndrangheta. Doch statt medienwirksame Verhaftungsaktion wie etwa im Fall Hells Angels setzt Lauber bei der Strafverfolgung auf kleine Schritte.
Ich will den Überblick haben, wie ich ermittlungstechnisch vorgehen will. Mir geht es mit der Übersicht darum, was sind die Ermittlungsmaßnahmen, die notwendig sind, um dieses Phänomen zu bekämpfen.
Das sind bescheidene Töne. Michael Lauber stapelt bewusst tief, dämpft die Erwartungen und nimmt so Druck weg von seinen Mitarbeitenden und von sich selbst. Wer seinen beruflichen Werdegang kennt, weiß, Lauber darf man nicht unterschätzen. So hat er in Liechtenstein erfolgreich eine Geldwäschereistelle aufgebaut. Lauber will auch politisch heikle Fälle angehen, was auch immer kommen mag. Er habe von seinem Amt
viel Respekt, jeden Tag immer wieder, überhaupt keine Angst.
Überhaupt keine Angst, sagt Lauber nach 100 Tagen im Amt. 4 Jahre hat er nun Zeit, die Bundesanwaltschaft auf Kurs zu bringen.
Pascal Krauthammer berichtete. Jetzt ist es 18 Uhr und fast 32 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und mit Putschisten und Helden geht es hier weiter. Den Militärs in Mali und den Indianern in den Steppen des Wilden Westens. Zuerst aber in die Schweizer Alpen. 57 Kilometer lang ist das Loch, das die Mineure durchs Gotthard-Massiv gesprengt haben. Wenn der Tunnel fertig ist, wird der Gotthard-Basistunnel der längste Eisenbahntunnel der Welt sein. Doch beeindruckend sind nicht nur die Dimensionen, sondern auch die Kostenüberschreitungen. 1,5-mal so teuer wie ursprünglich budgetiert wird das Bauwerk nämlich. Mindestens. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Wir schreiben das Jahr 2001. Südafrikanische Mineure haben soeben mit den Arbeiten am Schacht von Sedrun begonnen. Für den Gotthard-Basistunnel ist die Rede von mutmaßlichen Endkosten von 6,5 Milliarden Franken. Heute, 11 Jahre später, haben die Tunnelbohrmaschinen ihre Reise längst beendet und sind verschrottet. Die größten Unsicherheiten sind überwunden und der Alptransit-Vorsitzende Renzo Simoni macht eine neue Kostenschätzung.
Wir gehen davon aus, dass der Gotthard-Basistunnel rund um die 10 Milliarden Franken kosten wird.
10 Milliarden Franken, das sind 3,5 Milliarden mehr als geplant. Da waren geologische Schwierigkeiten, zusätzliche Umweltschutzmaßnahmen wurden beschlossen, es gab teure Rekurse und Verzögerungen in Bauverfahren, technische Verbesserungen, neue Gesetze, neue Normen.
Die Hauptursache liegt sicher in der sehr langen Planungs- und Realisierungszeit, in der Komplexität und auch darin, dass man etwas baut, was noch nie da gewesen ist, nämlich einen 60 Kilometer langen Tunnel. Da ist es nicht vermeidbar, dass eine gewisse Kostenentwicklung einhergeht mit der zunehmenden Projektdetaillierung, mit der Ausbildung sämtlicher konstruktiver Lösungen beispielsweise. Das ist völlig normal in einem Planungsprozess eines solchen großen Bauwerks.
Die größten Kostensteigerungen wurden verzeichnet in den Baulosen Bodio und Faido. Bei Faido ereignete sich ein Niederbruch der Tunneldecke. So schlecht war das Gestein. Die Multifunktionsstelle, eine Art unterirdischer Ausweichbahnhof, musste verlegt werden. Kostenpunkt 370 Millionen Franken. Über das hinaus aber stellten die Erstellerfirmen Nachforderungen, weil die Bauzeit länger war als erwartet, weil der Werkvertrag angesichts der dramatisch veränderten Lage nicht mehr gelte. Ein Teil der Forderungen war unbestritten, ein anderer wurde von der Schlichtungsstelle entschieden.
Wir haben mit 1,5 Milliarden rund den Werkvertrag geschlossen. Die Endabrechnung dürfte bei 2,4, 2,5 Milliarden liegen.
Die Mehrkosten in Faido wurden schon früh in den Prognosen für die mutmaßlichen Endkosten mit einberechnet. Kann Alptransit den Kostenrahmen aber nicht einhalten, so müssten Bundesrat und Parlament einen Nachtragskredit gewähren. Für Renzo Simoni und für Alptransit wäre das ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall.
Das Parlament hat im September 2008 die Finanzierungslimite für das ganze Werk Achse Gotthard festgelegt. Dazu gehört natürlich auch der Gotthard-Basistunnel und wir gehen davon aus, dass wir diese Finanzierungslimite einhalten.
Alptransit ist dafür verantwortlich, verantwortlich, dass der Gotthard-Basistunnel im Mai 2016 an die SBB zum Betrieb übergeben wird. Hier zeichnet sich ein neues Dilemma ab. Die SBB will einen Tunnel übernehmen, der ihr möglichst tiefe Unterhaltskosten verursacht. Das aber ist nur mit höheren Investitionen zu haben. Und genau die muss Alptransit jetzt vermeiden.
Ein Beitrag von Alexander Grass. Vor gut einer Woche haben sich im westafrikanischen Mali meuternde Militärs an die Macht geputscht. An ihrer Spitze Amadou Sanogo, ein einfacher Offizier. Sie hätten genug vom laschen Umgang des Präsidenten mit der Tuareg-Rebellion im Norden des Landes. So begründete Sanogo den Staatsstreich. Doch während die Junta in Mali da und dort auf Sympathien stößt, international ist sie völlig isoliert. Und davon profitieren paradoxerweise gerade die Tuareg-Rebellen im Norden. Auslandredaktorin Veronika Meyer.
So nicht. Diese Worte wiederholen die Vertreter der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, seit Tagen. So nicht. Erste Vermittlungsbemühungen waren gescheitert. Das Flugzeug ihrer Delegation konnte in Malis Hauptstadt Bamako nicht landen, weil der Flughafen von Junta-Anhängern belagert wurde. Und jetzt ist der ECOWAS offenbar der Kragen geplatzt. Sollten die Militärs nicht bis spätestens Montag abtreten, drohte ein ECOWAS-Sprecher, so würden Sanktionen ergriffen.
Interdiction aux membres du CNRDRE et leurs associés de voyager dans l'espace de la CEDEAO.
So würden zum Beispiel gegen die Mitglieder der Junta Einreiseverbote erlassen, die Grenzen zu Mali geschlossen, der Handel blockiert und Vermögen bei der Westafrikanischen Zentralbank eingefroren. Das täte weh in diesem Land, das zu den ärmsten der Welt gehört und das einmal mehr unter Dürre und Lebensmittelknappheit leidet. Zumal auch westliche Geber, wie etwa die USA oder die EU, ihre Finanzhilfen an Mali sistiert haben. Junta-Chef Amadou Aya Sanogo zeigt sich offen für Gespräche, machte aber bislang keine Anstalten nachzugeben. Sein Ziel sei es, Demokratie und die Einheit des Landes wiederherzustellen. Eine Illusion, sagt dazu Pierre Jacquemot, Afrika-Spezialist beim Pariser Institut für internationale und strategische Beziehungen.
Si le capitaine Sanogo prétend qu'il peut rétablir l'ordre, ça n'est pas vrai. C'est pas d'un coup de baguette magique qu'ils vont rétablir la situation.
Wenn Hauptmann Sanogo das Gefühl habe, er könne wie mit einem Zauberstab wieder Ordnung schaffen im Land, dann täusche er sich. Denn das Gebiet der Sahara im Norden des Landes sei völlig unkontrollierbar. Dort im Norden liegt aber der Grund für den Putsch. In jener weiten Wüstengegend blüht der Drogen- und Waffenhandel und tummeln sich ehemalige Libyen-Söldner, Islamisten und Tuareg-Rebellen. Sie, so sagt die Junta in Bamako, seien von der gestürzten Regierung zu wenig entschieden bekämpft worden. Aber ausgerechnet sie, die Aufständischen, profitieren nun vom Putsch in Bamako. Seit Mitte Januar kämpfen schwer bewaffnete Tuareg-Rebellen für ihre Unabhängigkeit. Sekundiert werden sie von einer Gruppe von Islamisten, die ihrerseits die Einführung der Scharia fordert. Ihnen gegenüber steht eine mangelhaft ausgerüstete malische Armee.
L'armée a été battue à plusieurs reprises. Il y a eu un massacre dramatique au mois de janvier.
Eine Armee, sagt Pierre Jacquemot, die seit Beginn der Kämpfe im Januar schon mehrere vernichtende Niederlagen habe einstecken müssen und die mittlerweile traumatisiert sei. Wer behaupte, er könne im Norden wieder Ordnung herstellen, müsse die Armee zuerst besser ausrüsten und trainieren. Ein schwieriges Unterfangen für eine Junta, die kaum Geld hat und von der Armeespitze nicht unterstützt wird. Derweil rücken die Rebellen weiter Richtung Süden vor und haben vor kurzem die strategisch und symbolisch wichtige Stadt Kidal eingenommen.
La prise de Kidal peut être la porte ouverte vers d'autres attaques.
Nun sei zu befürchten, dass auch weitere Städte wie Gao oder Timbuktu weiter südlich angegriffen würden, sagt Afrika-Spezialist Pierre Jacquemot. Könne die Armee diese Städte nicht halten, so sei das äußerst gefährlich, auch für die Nachbarländer. Auch Putschist Sanogo sprach heute von einer kritischen Situation und bat das Ausland um Hilfe. Den Aufständischen bot er Verhandlungen an. Doch diese dürften wenig Interesse haben, mit einer Junta zu verhandeln, die international nicht legitimiert ist. Die Putschisten haben sich also offensichtlich in eine aussichtslose Situation manövriert. Und im Land selbst regiert derzeit vor allem eine, die Unsicherheit.
Auslandredaktorin Veronika Meyer. Heute vor 100 Jahren ist Karl May gestorben. Seine Helden leben weiter. Winnetou, Old Shatterhand und Old Shorehand sind längst zum festen Kulturgut geworden, allerdings nur im deutschsprachigen Raum. Gänzlich unbekannt ist Karl May in den USA, dort, wo die meisten seiner Abenteuerromane spielen. Warum ist das so? USA-Korrespondent Beat Zoltemann wollte es genauer wissen.
Karl May, der unbekannte Schriftsteller. Tatsächlich? Machen wir zuerst einen Test. Straßenumfrage in Washington D.C., einer der internationalsten Städte der USA. Kennen Sie Karl May?
I don't know of him. I feel bad. I know.
Keine Ahnung, sagt der ältere Mann und entschuldigt sich für sein Unwissen, zumal er ja vor einem Buchladen stehe.
This is in front of a bookstore. This is terrible.
Bei der nächsten Person scheine ich mehr Glück zu haben, denke ich, denn die junge Frau sagt,
I was born in Germany.
Sie sei in Deutschland zur Welt gekommen.
Karl May, what's his last name? Oh, okay. No, I haven't heard of him. I'll ask my family.
Wie denn der Nachname von Karl May laute, will sie wissen. Sie bietet an, sich bei ihrer Familie zu erkundigen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Deshalb auf zum Buchantiquariat.
No, no bells are ringing. Sorry.
Das sage ihm nichts, sagt der Verkäufer auch da, schaut noch rasch nach.
Mailer, Mankowitz, Mail. Nope, not here. Sorry.
Fehlanzeige schließlich auch in einem der großen Buchläden. Eine hilfsbereite Verkäuferin sagt aber immerhin, sie könne mir ein Buch bestellen. Winnetou, The Apache Knight gibt's für $10.48, ein paar weitere Erzählungen meist sogar als E-Book. Immerhin. Erhältlich wäre Mays Schaffen als auch hier in den USA und das erst noch auf Englisch. In der Tat haben in jüngster Zeit mindestens 3 amerikanische Verlage ein Winnetou-Werk in englischer Sprache verlegt, jeweils in Kleinauflagen und das wohl zu Recht. Auf die New York Times Bestsellerliste haben sie es auf jeden Fall nie geschafft. Leider, leider, sagt Meredith McLean, eine Germanistikprofessorin der Texas Tech University in Lubbock, eine der wenigen Karl-May-Experten in den USA, aber dieser Umstand erstaune sie nicht. Die englischen Karl-May-Bücher seien meistens gekürzt worden und
seine Sprache auf Deutsch ist begeisternd. Und bei den Übersetzungen, die ich dann gelesen habe, kommt das nicht so gut über die Bühne.
Machen wir auch hier einen Test. Und weil wir beim Radio sind, einen Hörtest. Bitte, Winnetou.
Lasst uns nun das Kriegsbeil begraben. Unser Land ist groß und bietet Platz für uns alle, wenn wir uns gegenseitig achten und in Frieden miteinander leben.
Auf Englisch hört sich die gleiche Stelle so an.
I want to say to you today, we must bury our differences. Our country is big enough for all of us. If we respect each other and live together in peace.
Aus dem kraftvollen, bildhaften deutschen Ausdruck «das Kriegsbeil begraben» wird auf Englisch die eher laue Formulierung «unsere Differenzen beilegen». Da geht in der Übersetzung wirklich etwas verloren. Meredith McLean sagt, es gebe da aber noch eine weitere Erklärung, weshalb Karl May in den USA den Durchbruch nie geschafft habe.
In seinen Geschichten hier im Wilden Westen ist der große Held natürlich ein Deutscher, Old Shatterhand, und sein Blutbruder Winnetou, ein Mescalero Apache. Also die Amerikaner kommen nicht so gut weg. Und es könnte auch ein bisschen abstoßend für einen amerikanischen Leser, der das nicht so begeisternd findet.
Eine andere These, sagt Meredith McLean, sei hingegen sicher falsch. Die, dass Karl May in den USA nicht gelesen werde, weil der Autor selber nie im Wilden Westen war. McLean ist im Llano Estacado zu Hause, diesem flachen, baumlosen, trockenen Tafelland in Nordwest-Texas, wo die Handlung vieler Karl-May-Western spielt. Sie habe mit ihrer Forschung zeigen können, dass sich May mit Hilfe von Literatur und anderen Quellen erstaunlich gut informiert habe. Es gebe zwar ein paar Fehler, aber im Großen und Ganzen seien die Beschreibungen erstaunlich akkurat.
Das war eine große Erleichterung für die Kritiker in Deutschland, dass endlich eine Amerikanerin dasteht und sagt, Mensch, das ist unheimlich gut, was dieser Mann gemacht hat.
Karl May, er kann immer noch faszinieren und wenn Sie mehr wissen wollen über ihn, dann können Sie auch auf unserer Website nachlesen und hören und zwar über drs1.com. Sie hören das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Kurt Vici, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.